Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Heute wird's schön gruselig in dieser Sendung mit dieser Schöpfung, die einem Herrn Frankenstein gelungen ist. Und siehe da, es lebt.
It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!
Da stand im bleichen, gelblichen Lichte des Mondes, das durch die Fenstervorhänge drang, das Ungeheuer, das ich geschaffen. Es hielt den Bettvorhang mit einer Hand zurück und stierte mich mit seinen Augen an, wenn man überhaupt von Augen reden kann.
Ja, Frankenstein, den genialen Gruselroman von Mary Shelley, gibt's jetzt in einer ungekürzten Hörbuchversion und die stellen wir Ihnen vor. Und gleich gehen wir auf eine bemerkenswerte Reise auf dem Iron Curtain Trail, immer am früheren eisernen Vorhang entlang. Verehrte Hörerinnen und Hörer, was halten Sie denn von einer Radreisenden, die auf diese Weise durch Europa unterwegs ist? Ich lese mal ein paar Sätze aus Ihrem Buch vor. Ich leide unter der Langsamkeit, mit der ich vorankomme und fange an, mit meinem Rad zu reden, als ob es sich um ein bockiges Maultier handelt. Es ist ein einziges Durchbeißen durch den Wind, den Regen, die Kälte, die Einsamkeit, die angsterfüllten Nächte. Als ich sogar bergab treten muss, um voranzukommen, ist mir klar, dass die Bremse wieder klemmt. Da bin ich ja bald schneller, wenn ich auf einer rostigen Schere nach Norwegen reite. Ja, so erzählt Rebecca Maria Salentin von einer 10.000 Kilometer langen Radtour durch Europa in ihrem Buch Iron Woman. Und jetzt ist sie in Leipzig für uns im Studio. Guten Tag, Frau Salentin.
Guten Morgen, ich freue mich.
Ja, Sie also und Ihr bockiges Maultier. Wie oft haben Sie denn gedacht, ich lasse das Maultier stehen und lasse überhaupt diese ganze Quälerei bleiben?
Ja, das klingt jetzt so, als ob das nur eine Quälerei war, aber das bezog sich ja auf den Schluss der Reise, wo ich mich wirklich durchbeißen musste und hat jetzt ein bisschen ausgeblendet, dass ich davor auch sehr viel Spaß und Vergnügen auf dieser Reise hatte. Aber ich muss schon sagen, ich habe schon öfter mal geflucht über die Wegkonditionen, über das Fahrrad, über das Wetter. Also man hat da schon einiges, dem man sich aussetzt und mit dem man klarkommen muss.
Klar, wenn man sich 5 Monate lang alleine auf dem Fahrrad durch Europa bewegt, auch in unwegsamem Gelände, da kommt einiges an Schwierigkeiten zusammen. Sie haben schon ein anderes vielgelesenes Buch über eine Reise veröffentlicht, das heißt Club Druzhba, zu Fuß auf dem Weg der Freundschaft von Eisenach bis Budapest. Da sind Sie 2700 Kilometer gewandert. Jetzt also mit dem Rad auf diesem Iron Curtain Trail, immer am früheren eisernen Vorhang entlang. Und das, obwohl Ihre Fahrradexpertise beim Abschrauben einer Ventilklappe endet, so schreiben Sie das selbst, Ventilkappe heißt das. Warum wollten Sie das denn überhaupt tun jetzt, diese Reise?
Ja, schuld war tatsächlich die Wanderung, weil ich habe das Wandern nicht sehr schätzen gelernt, aber ich habe das Reisen nah an Mensch und Natur, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da habe ich schon ehrlich gesagt während der Wanderung auf einem Berg in der Slowakei beschlossen, dass ich demnächst nicht mehr weiter wandern möchte, aber weiter so in der Art reisen möchte. Und habe schon auf der Wanderung beschlossen, als nächstes mache ich eine Radtour und habe auch da schon geschaut, was ich für eine Radtour machen könnte. Und erst wollte ich eine Ostseeumrundung machen. Und der sogenannte Iron Curtain Trail, der deckt sich teilweise mit der Ostseeumrundung. Und so bin ich auf diesen Iron Curtain Trail gestoßen, von dem hatte ich vorher noch nie was gehört. Und mich hat aber sofort das fasziniert, dass man sich den eisernen Vorhang sprichwörtlich erfahren kann. Und da habe ich dann schon während der Wanderung festgelegt, das mache ich als nächstes. Und dann musste ich wegen Corona die Reise 2-mal verschieben, weil man ja permanent Ländergrenzen kreuzt. Und das wäre mit den ganzen Reisebeschränkungen gar nicht gegangen.
2022 sind Sie dann gefahren und Ihr Buch, das sind jetzt eigentlich 2 Bücher ineinander, verschränkte Bücher. Das eine ist der Reisebericht, das andere Buch ist auch eine Art Reise in die Geschichte Ihrer Familie, vor allem zur Familie Ihres Vaters. Die Eltern Ihres Vaters waren polnische Juden, die den Holocaust überlebt haben und später nach Israel ausgewandert sind. Was haben Sie denn mit dieser Reise über Sie zu erfahren gehofft?
Ja, das war tatsächlich der Grund, warum mich dieser Radweg sofort so angesprochen hat, weil 1946, da hatte ja Winston Churchill gesagt, von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria senkt sich ein eiserner Vorhang über Europa. Und das ist ziemlich genau der Weg, den meine Großeltern väterlicherseits im selben Jahr zu Fuß gelaufen sind, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Nach Polen konnten sie nicht zurück, ihnen war ja alles geraubt, die Gemeinde und die Familie waren ermordet und es gab weiter Hass und Gewalt bis hin zu Pogromen gegen jüdische Menschen. Also sind sie diese Linie abgelaufen auf der Suche nach einer neuen Heimat, waren aber nie wirklich irgendwo willkommen. Und mich hat das so fasziniert, dass ich diese Strecke fahren kann, die viele Jahrzehnte zuvor zu Fuß gelaufen sind. Und ich habe dann diese Reise genutzt, um parallel zu recherchieren, nicht nur zu meinen Großeltern väterlicherseits, sondern auch zu meinem Großvater mütterlicherseits, dessen Wehrmachtsvergangenheit immer so ein Geheimnis war. Keiner wusste genau, was er da so gemacht hat. Und tatsächlich habe ich dann unterwegs rausgefunden, dass auch die Zeit, die er bei der Wehrmacht verbracht hat, sich teilweise auch wieder mit der Strecke, die ich geradelt bin, überschnitten hat. Und das war sehr faszinierend. Und ich hatte so das Gefühl, in meiner Familie, da gab es immer so weiße Flecken in der Familienhistorie, über die nicht gesprochen wurde auf beiden Seiten. Es war so ein Tabu. Mhm. Und ich habe mich diesen weißen Flecken genähert unterwegs. Ich habe mich mit Historikern getroffen. Ich habe Archive angeschrieben. Und dann war das auch eine Reise so ein bisschen in die eigene Vergangenheit und zur eigenen Identität. Und dieser eiserne Vorhang, das muss man sich so vorstellen, der zieht sich wie eine Narbe quer durch Europa. Also da gibt es ganz viel Armut, Verfall. Und für mich war aber die Reise auf dieser Narbe tatsächlich heilsam, weil ich mich eben der eigenen Familiengeschichte nähern konnte und am Ende auch tatsächlich eine Art Frieden in mir selbst damit gefunden habe.
Wenn wir mal auf Ihre jüdischen Großeltern schauen, gab es da Orte auf Ihrer Reise, wo Sie sich Ihren jüdischen Großeltern besonders nahe gefühlt haben vielleicht?
Ja, definitiv. Also ich habe mich mit einem ungarischen Historiker getroffen, der tatsächlich wirklich speziell Dinge in meiner Familiengeschichte aufklären konnte. Und er hat mir dann in Mohács, das ist jetzt kein Ort, der mit meiner Familie verbunden ist, aber es war gerade Holocaust-Gedenktag, auch noch zufällig, als wir uns getroffen haben. Und er hat mir dann das ehemalige Ghetto gezeigt. Da hat man auf einer Mauer, auf einer Backsteinmauer noch die Unterschriften der Menschen gesehen, die sich da verewigt haben, bevor sie deportiert wurden. Dann kam ich an relativ vielen versteckt liegenden, wieder freigelegten jüdischen Friedhöfen vorbei. Und das hat mich sehr gerührt, weil diese Menschen, deren Namen man da lesen konnte, mich schon erinnert haben, auch an die Namen meiner unbekannten Familienmitglieder, die ich teilweise während dieser Reise erst rausgefunden habe. Und ich hatte so das Gefühl, ich will nicht nur deren Gene weiter in die Welt tragen, sondern auch ihre Geschichten, weil es einfach wichtig ist, dass man sich daran erinnert, was damals passiert ist. Und das ist natürlich immer besser, wenn man das anhand von reell existierenden Personen erfahren kann.
Ihr Buch hat ja so ganz viele Schichtungen. Also die eine Ebene ist die ich am Anfang angesprochen habe, wie Sie sich mit Ihrem bockigen Maultier da rumschlagen, mit dem Fahrrad fahren, mit dem Weg finden, welche Leute Sie treffen, wo Sie unterkommen und all das. Aber eben auch diese Reise in die eigene Familiengeschichte. Aber es ist eben auch eine Reise an einer früheren und heutigen Grenze entlang, denn zum Teil ist ja der eiserne Vorhang heute die Außengrenze der Europäischen Union. Sie haben dem Buch eine Widmung gegeben und da schreiben Sie, ich widme dieses Buch allen Menschen, die auf ihrem Weg in ein freieres Leben an einer Grenze starben. Und Sie sind eben auch Menschen begegnet, die heute in Europa ein freieres Leben suchen und dabei die Grenze in die EU zu überschreiten versuchen. Was waren das für Begegnungen für Sie?
Ja, also das hat mich extrem erschüttert. Also zum einen sieht man an diesem Fahrradweg immer wieder Relikte des Eisernen Vorhangs. Und es gibt wahnsinnig viele Erinnerungssteine oder Mahnmale, die an die Grenztoten aus der Zeit des Eisernen Vorhangs erinnern. Und dann sieht man, dass es ja längst neue Bollwerke mitten in Europa gibt. Ja, also die Relikte des Eisernen Vorhangs, die zerfallen oder verrosten vor sich hin. Und es gibt längst neue Zäune, Mauern. Also was da aufgefahren wird, das einmal wirklich vor sich zu sehen, ist schon erschütternd genug. Aber ich habe auch die Menschen gesehen, die auf der sogenannten Balkanroute unterwegs sind. Die kauerten vor der Grenze im Wald, müde, hungrig, abgemagert. Manche hatten wirklich nur noch Fetzen am Leib. Und an denen vorbei radeln zu können, über diese schwer gesicherte Grenze und da einfach rüberzukommen, nur weil ich zufällig den deutschen Pass habe und man mir meinen eigenen Migrationshintergrund an meiner Hautfarbe nicht ansieht, das hat richtig wehgetan. Und ich war auch in Gegenden unterwegs, wo es regelmäßig zu illegalen Pushbacks kommt. Und zu den Toten des Eisernen Vorhangs gesellen sich halt längst die der Abschottung Europas. Und das heißt, das Sterben an dieser Grenze hat gar nicht aufgehört.
Für Sie selbst war die härteste Grenze, so habe ich es rausgelesen aus Ihrem Buch, der Übergang nach Russland. Sie waren ja im Jahr 2022 unterwegs, als der russische Krieg gegen die Ukraine schon im Gange war. Sie sind sogar zweimal nach Russland eingereist, einmal nach Kaliningrad in diese Enklave und dann wieder ins russische Kernland bei St. Petersburg. In St. Petersburg waren Sie dann länger. Wie haben Sie denn dort die Atmosphäre wahrgenommen, so als Reisende im Sommer 2022?
Das war ja so, dass ganz kurz bevor ich losgeradelt bin, eben Russland die Ukraine überfallen hat und mir dann ganz viele Menschen gesagt haben, du, das kannst du jetzt nicht machen, du kannst diese Radtour nicht machen, das ist einfach zu gefährlich. Ich habe dann die Radtour trotzdem gemacht und ich habe mich dann kurzfristig entschieden, trotz Reisewarnung des Auswärtigen Amts auch die zwei russischen Passagen zu durchradeln. Da gab es relativ viele Hürden zu überwinden, um überhaupt reinzukommen. Aber ich habe das geschafft zweimal und ich bin auch in Russland ganz alleine rumgeradelt und habe da auch gezeltet. Aber man konnte damals keine Hotels buchen. Die europäischen Kreditkarten gingen sowieso nicht. Das heißt, in den Großstädten war ich darauf angewiesen, privat bei Leuten unterzukommen. Und da wurden mir zum Glück Kontakte vermittelt. In Kaliningrad-Stadt und in St. Petersburg habe ich jeweils bei privaten Menschen gelebt, die sich damit auch ein bisschen in Gefahr gebracht haben. Das waren per Zufall jeweils immer homosexuelle Menschen, die ja sowieso in ihrem eigenen Land eher verfolgt und illegal sind. Und es gab tatsächlich einen eklatanten Unterschied zwischen der Atmosphäre in Kaliningrad und in St. Petersburg. In Kaliningrad haben die Leute relativ frei gesprochen. Die haben auch das Wort Krieg in den Mund genommen, wenn man unter sich war, und sich auch offen dagegen positioniert. Und in St. Petersburg war die Stimmung allgemein sehr angespannt. Und da haben die Leute selbst, wenn sie allein mit mir in ihrer Küche saßen, nicht wirklich frei gesprochen, ohne sich permanent nervös umzugucken, weil die Angst, belauscht und denunziert zu werden, so groß war. Und das war für mich natürlich auch erschütternd, das mal eins zu eins mitzubekommen. Und in St. Petersburg war auch Propaganda in den Straßen allgegenwärtig.
Jetzt liegt diese Reise grob gerechnet 1,5 Jahre zurück. Sie sind dann, der Ausschnitt, den ich vorhin vorgelesen habe, das war kurz vor Schluss, als Sie dann in Norwegen am Ende des Iron Curtain Trail angekommen waren. Also 1,5 Jahre zurück. Sie haben das Buch inzwischen geschrieben. Das war wahrscheinlich auch nochmal eine Reise. Und wir haben über so verschiedene Ebenen gesprochen des Buches, auch Ihres Erlebens, wozu ja auch gehört, dass Sie einfach mal, oder was heißt einfach mal, dass Sie 5 Monate aus Ihrem Alltag komplett ausgestiegen sind und da unterwegs waren. Was würden Sie sagen, wie haben diese 5 Monate Sie verändert?
Also ich kann jetzt mehr als eine Ventilkappe abschrauben, das ist schon mal der erste Punkt. Ich kann jetzt auch platte Reifen reparieren, das hätte ich vorher nicht gekonnt. Ich hatte einige Pannen, da musste ich dann Learning by Doing mich irgendwie mit Hilfe von Dr. YouTube durchboxen, das hat funktioniert. Ich, trotz aller Schimpfereien am Ende, also mein Rat und ich, wir hatten am Ende so ein bisschen die Ehekrise, wir brauchten dann auch eine kleine Paarberatung, aber wir sind wieder glücklich vereint. Also ich habe das Reisen mit dem Fahrrad ist tatsächlich genau mein Ding. Und ich habe mich ja sehr vielen Ängsten ausgesetzt. So dieses Wildzelten im Wald, wo es auch wilde Tiere wie Bären, Wölfe oder Vielfraße gibt. Das ist was, was für mich immer noch eine Herausforderung ist. Aber ich habe gelernt, dass meine Ängste nicht weggehen, aber ich kann mit den Ängsten leben und reisen. Und was einfach unbezahlbar ist, ist zum einen, wenn man morgens wach wird und man hat die Natur ganz für sich alleine, ja, aber auch diese Begegnungen am Wegesrand. Und das war wirklich ganz, ganz toll, egal wo ich hinkam. Die Leute sprechen einen sofort an, wenn man mit so einem Reiserad unterwegs ist. Und wenn ich dann gesagt habe, ich radel den Eisernen Vorhang, dann hat eigentlich fast jeder sofort seine eigene persönliche Geschichte damit erzählt. So kamen ganz viele Anekdoten zusammen. Und ich habe gemerkt, dass diese Art des Reisens genau das Richtige für mich ist und dass ich das in Zukunft auch weitermachen möchte.
Dann bin ich mal gespannt, von welcher Reise Ihr nächstes Buch erzählt. Frau Salentin, Iron Woman heißt jetzt das neue Buch von Rebecca Maria Salentin im Verlag Wohland und Quist erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Eine Art weiblicher, feministischer Frankenstein ist gerade bei uns im Kino, in dem Film Poor Things. Ich habe mir den gestern angesehen. Genialer Film, den sollten Sie nicht verpassen. Frankenstein ist die Erfindung einer Frau von Mary Shelley. Sie war erst 19 Jahre alt, als sie diese Geschichte aufgeschrieben hat, bei einer Art Schauergeschichtenwettbewerb, unter anderem mit ihrem Ehemann Percy Shelley und dem Superdichter Lord Byron. Und diesen Wettbewerb hat die junge Mary Shelley eindeutig gewonnen mit ihrer Geschichte, die so oft neu neu und weiter erzählt wurde. Ihren Roman gibt es jetzt als Hörbuch in einer ungekürzten Fassung und die stellt Ihnen Tobias Wenzel jetzt vor.
Ich habe noch nie einen Menschen in einer so kläglichen Verfassung gesehen. Und mir kam es zuweilen vor, als hätten ihm all die Leiden den Verstand geraubt.
Der Privatier Robert Walton beschreibt in einem Brief einen sterbenskranken Mann, den er auf seiner Expedition zum Nordpol an Bord genommen hat. Es ist Viktor Frankenstein. Der erzählt in Mary Shelleys Schauerroman Frankenstein von 1818 seine Lebensgeschichte. Wie er aus Genf nach Ingolstadt kam, um dort Naturwissenschaften zu studieren. Wie es ihm in alchemistischen Experimenten gelang, künstliches Leben zu erzeugen, nämlich ein menschenartiges männliches Monster von übernatürlicher Gestalt und Kraft.
Da stand im bleichen, gelblichen Lichte des Mondes, das durch die Fenstervorhänge drang, das Ungeheuer, das ich geschaffen. Es hielt den Bettvorhang mit einer Hand zurück und stierte mich mit seinen Augen an, wenn man überhaupt von Augen reden kann. Es öffnete seine Kinnladen und stieß einige unartikulierte Laute aus, während sich die Haut seiner Wangen unter einem hässlichen Grinsen runzelte. Ob es gesprochen hat, kann ich nicht sagen, denn ich hörte es nicht, weil ich davonrannte, als es die Hand nach mir ausstreckte und die Treppe hinuntereilte.
Regina Münch liest dieses Hörbuch wunderbar einfühlsam, allein dem Text dienend. Mit Hilfe ihrer Stimme verliert man sich gern im berühmtesten Schauerroman aller Zeiten. Das Übernatürliche, von der Epoche der Aufklärung samt Rationalität zurückgedrängt, schuf sich wieder Raum in der Literatur der Romantik, in Gestalt von Schrecken und Schaudern. In der Schauerliteratur ist meist das Gute klar vom Bösen getrennt. Anders in Mary Shelleys hochinteressantem, weil differenzierendem Roman Frankenstein. Das Monster, das tötet, zuerst Frankensteins Bruder, erscheint dort auch als liebenswert.
Frankenstein, bedenke doch, dass ich ein Werk deiner Hände bin. Überall sehe ich Freude und soll doch ihrer nie teilhaftig werden. Das Unglück hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Verschaffe mir das Glück, und ich will stille sein.
Pack dich! Ich will nichts mehr von dir hören. Zwischen dir und mir kann es keine Gemeinschaft geben, wir sind Todfeinde. Geh oder lass uns unsere Kräfte im Kampfe messen, in dem einer von uns bleiben muss.
Wie kann ich dein Herz rühren? Glaube mir, Frankenstein, ich war anfangs nicht böse. In meiner Seele wohnten Güte und Liebe. Aber ich bin allein, so furchtbar allein.
Das Monster überredet Frankenstein, ihm eine Partnerin zu schaffen. Als er das Werk fast vollendet hat, fürchtet Frankenstein, die beiden Monster könnten Kinder bekommen, mit fatalen Folgen für die Menschheit. Er vernichtet seine fast fertige Schöpfung. Das männliche Monster rächt sich dafür und tötet Frankensteins besten Freund und in der Hochzeitsnacht seine Ehefrau.
Ich eilte auf sie zu und schlang meine Arme um den Leichnam. Während ich sie so umklammert hielt, sah ich zufällig auf. Die Fenstervorhänge waren zurückgezogen und das Mondlicht flutete herein. Und am Fenster sah ich, starr vor Entsetzen, die greuliche Gestalt meines Feindes. Ein höhnisches Grinsen verzerrte sein Gesicht.
Dies ist nicht nur ein spannendes Hörbuch, nicht nur Unterhaltungsliteratur, sondern außerdem ein vielschichtiger psychologischer Roman, der uns auch heute noch fragen lässt, was darf der Mensch erschaffen? Und ist vielleicht die künstliche Intelligenz unser modernes Monster? Eines, das bislang leider unfähig zur Selbstkritik und Selbstzerstörung ist, ganz im Gegensatz zum Wesen, das Frankenstein erschuf.
Heute ist der Tod mein einziger Trost. Befleckt mit verabscheuungswürdigen Verbrechen, gepeitscht von wahnsinnigen Gewissensbissen, finde ich nirgends anders Ruhe.
Mary Shelleys Roman Frankenstein, der wurde von Heinz Wiedmann übersetzt und von Regina Münch gesprochen. Die ungekürzte Lesung ist bei DAV erschienen und kostet 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt haben wir hier einen Debütroman von der australischen Autorin Madeleine Gray. Ein klarer Fall von Schicksal heißt das Buch. Und das erzählt eine auf den ersten Blick sehr bekannte Geschichte. Eine jüngere Frau verliebt sich in einen älteren und verheirateten Mann. Eine Affäre beginnt. Der Kritiker Simon Sahner hat den Roman für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen, Herr Sahner.
Guten Morgen.
Jetzt erzählt dieses Buch aber hoffentlich nicht das Gleiche, das schon Dutzende Ehebruchsdramen oder romantische Komödien auch schon erzählt haben, oder doch?
Nein, zum Glück nicht. Also die Geschichte ist in ihren Grundzügen jetzt zwar nicht ungewöhnlich, aber es ist eben trotzdem nicht die 0815 romantische Komödie. Die Handlung ist wesentlich dramatischer, als wir das von solchen Filmen vor allem kennen. Vor allem, weil die erzählte Liebe eben aus einer Affäre entsteht. Und wir haben schon die typischen Elemente einer klassischen modernen Liebesgeschichte. Das Kennenlernen am Arbeitsplatz, schlaflose Nächte am Handy, vorsichtige Annäherung, schließlich die erste Nacht zusammen und so weiter. Aber das ist unterlegt mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit und einem Ende, das es wirklich auch in sich hat.
Das hat wahrscheinlich ja mit den Figuren auch viel zu tun, die dieses Affärenpaar ausmachen. Stellen Sie uns die beiden doch mal bitte vor.
Genau, da wäre zum einen die Ich-Erzählerin Hera, eine junge bisexuelle Frau. Sie lebt bei ihrem Vater und steckt in einer Sinnkrise und sie nimmt aus Verzweiflung einen Job als Content-Moderatorin bei einer Zeitung an und dort lernt sie dann eben im trögen Büroalltag den älteren Journalisten Arthur kennen und der wird beschrieben als ein biederer, schüchterner Mann mit schlechtem Kleidungsstil und einem langweiligen Eheleben. Wir haben also durchaus eine konventionelle Liebesgeschichtenkonstellation, eben eine junge Frau, die einen älteren Mann aus dem vermeintlich trägen Alltag einer Ehe herausreißt.
Und baut Madeline Gray dann jetzt noch andere Elemente in diese Geschichte ein, die das so über diese Ehebruchsgeschichte hinaustreibt?
Ja, denn das ist das Spannende. Es ist über die gesamte Erzählung zunächst mal klar, dass die Beziehung zwischen den beiden sowohl für Hera als auch für Arthur nicht einfach nur eine Affäre ist, sondern es geht für beide um eine große Liebe. Und dadurch bekommt der Roman auch eine gewisse Tiefe, weil insbesondere Hera sich damit auseinandersetzen muss, dass sie sich einem verheirateten Mann ausliefert und darauf wartet, dass er sich für sie entscheidet. Und das zieht sich über Monate, gar Jahre hinweg. Da ist noch die Corona-Pandemie zwischendrin. Und das kratzt schon an ihrem Selbstverständnis als unabhängige und feministische Frau. Und dadurch stellt der Roman eben auch Fragen zum Verhalten von Männern in solchen Situationen. Denn auch Arthur betrügt hier im Grunde zwei Frauen gleichzeitig, weil er beiden gegenüber nicht ehrlich ist.
Und dieses unabhängige, feministische, zumindest an dem Punkt, kommt das Buch dann auch tatsächlich in der Gegenwart an? Oder kommt es da an?
Es kommt dort schon an. Allerdings ist das so ein gewisses Spannungsverhältnis, weil in der Erzählweise und der Grundstruktur ist das eine sehr klassische Liebesgeschichte. Das ist ein Unterhaltungsroman mit ernsten Fragen, der aber so diese ganz typischen Figuren aufweist. Nervige KollegInnen, einiges an Klamauk und so weiter. Also der fordert zunächst mal nicht besonders viel von den LeserInnen. Aber er ist wesentlich reflektierter und weniger naiv, als man das von solchen klassischen Komödien erwartet. Also quasi eine romantische Komödie für das Jahr 2024.
Jetzt heißt das Buch ja auf Deutsch ein klarer Fall von Schicksal. Das klingt schon so aufgeladen, schicksalsschwanger und so weiter. Der englische Titel ist viel nüchterner, der heißt einfach Green Dot, also grüner Punkt. Das kann man jetzt schwer als deutschen Titel nehmen, da ist man gleich an der Abfalltonne. Wie hat denn überhaupt die Übertragung ins Deutsche funktioniert?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil das ist schon ein guter Unterhaltungsroman, aber die deutsche Übersetzung stört das leider etwas, weil der Titel klingt eben schon wesentlich kitschiger. Das Cover vermittelt einen komplett anderen Eindruck als das Original. Also wer will, kann das sich auch online angucken. Wir haben in dem englischen Cover einen Comic-Stil und das wirkt sehr jung und dynamisch. Und im deutschen Cover haben wir eine Frau von hinten auf einem Ölgemälde, also völlig anderer Ansatz. Und das zeigt sich auch in der Übersetzung. Also vor allem die Dialoge sind sehr übertrieben, hip und aufgesetzt lässig. Und da sagt Hera, eine 25-jährige Frau, zum Beispiel Sachen wie: Der gute Mann hat Bier gefordert, also soll es Bier sein. Ich bin sofort mit vollen Krügen wieder da. Oder sie fragt eben ihren Liebhaber: Komm schon, Süßer, sag's mir, sei ehrlich, warst du von Anfang an verschossen in mich? Und da ist das Original wesentlich zurückgenommener und forciert nicht so sehr diese Lässigkeit. Und das ist in den Dialogen zwar am offensichtlichsten, zieht sich aber leider durch den gesamten Text hindurch.
Bei dem Roman ein klarer Fall von Schicksal von Madeleine Gray. Aus dem Englischen übersetzt wurde der von Hannah Hesse. Im Atlantik Verlag ist die deutsche Ausgabe erschienen mit 416 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Simon Sahner.
Ich danke auch.
Straßenkritik.
Ich bin Ellie Dijk. Ich studiere hier in Freiburg Politikwissenschaft und Soziologie. Ich würde gerne das Buch von Christian Baron vorstellen, Ein Mann seiner Klasse. Das ist das letzte Buch, das ich gelesen habe. Das ist ein sehr, sehr spannendes autobiografisches Buch über die Verhältnisse, wie er aufgewachsen ist. Es ist sehr viel Klassismus, Kapitalismuskritik drin. Es geht um seinen Vater, der, also es sind sehr schwere Themen, alkoholkrank war, aus sehr proletarischen Verhältnissen auch kommt und auch so sein Aufwachsen. Und wie es ihm jetzt auch damit geht, gerade in so akademischen Milieus jetzt zu sein. Es geht sehr viel um Habitus. Ich glaube, dass auch Klasse als Diskriminierungsform einfach, glaube ich, auch in den letzten Jahren gesellschaftlichen Diskurs gar nicht mehr so präsent ist. Und wenn man sich irgendwie aktuelle auch Umfragen anschaut oder auch Daten dazu, wie viele eben studieren aus eben ArbeiterInnen-Haushalten, dann ist das immer noch erschreckend, wie wenige das sind. Also es ist ein sehr emotional packendes Buch, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert und wichtig, mit eben sich solchen Themen auseinanderzusetzen auch.
Ellie Dijk in Freiburg hat das Buch Ein Mann seiner Klasse von Christian Baron gelesen. Das gibt es als Ullstein-Taschenbuch mit 290 Seiten für 13 Euro. Und wir hatten Christian Baron auch hier zu Gast mit seinem jüngsten Buch. Schön ist die Nacht heißt das. Das ist im Prinzip eine Fortschreibung seines Buches Ein Mann seiner Klasse in die Vergangenheit hinein, denn in diesem Schön ist die Nacht-Roman geht es um seine Großeltern und deren prekäres Leben. Dieses Buch ist im Klasen Verlag erschienen und das Gespräch mit Christian Baron über Schön ist die Nacht, das finden Sie auch in unserer App in der DLF Audiothek. Lohnt sich sowieso, weil Sie da all unsere Gespräche und Beiträge hier aus der Lesart hören können. Der Deutsche Akademische Austauschdienst, der DAAD, hat schon viele berühmte Schriftsteller aus aller Welt nach Deutschland geholt. Svetlana Alexijewitsch aus Belarus zum Beispiel, Imre Kertész aus Ungarn oder Olga Tokarczuk aus Polen. In den letzten Jahren hat der DAAD mit seinem Berliner Künstlerprogramm vermehrt auch Schriftstellerinnen aus dem globalen Süden eingeladen. Das könnte jetzt schwieriger werden, paradoxerweise durch die Berliner Antidiskriminierungsklausel. Diese neue Klausel gilt für alle Institutionen, die vom Land Berlin gefördert werden. Sie müssen sich dabei verpflichten, gegen jede Form von Antisemitismus einzustehen, nach einer bestimmten Definition von Antisemitismus. Silvia Fehrmann leitet das Berliner Künstlerprogramm des DAAD und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Fehrmann.
Guten Tag, Herr Mayer.
Haben Sie denn schon von Ihren Gästen oder von potenziellen Gästen Reaktionen bekommen auf diese neue Berliner Antidiskriminierungsklausel?
Ja, uns erreicht schon ein Stimmungsbild des Unverständnisses. Und zwar jetzt zunächst von den Künstlerinnen und Künstlern, die die englischsprachigen Diskussionen verfolgen. Berlin gilt ja als Ort der Freiheit, einem Ort, in dem Kunstfreiheit und Wissenschaftsfreiheit konstitutiv ist für den Standort. Und da haben sich schon etliche Künstler und Künstlerinnen gemeldet und gefragt, ja, was ist denn da los? Ja, und wer sich beim Künstlerprogramm bewirbt, der unterzeichnet einen Verhaltenskodex, in dem wir uns ja ausdrücklich dazu verpflichten, im Bewusstsein zu handeln, dass Berlin auch der Ort gewesen ist, von dem aus die größten Staatsverbrechen der Menschheitsgeschichte ausgingen. Das ist also durchaus etwas, womit wir offen ins Gespräch gehen. Und in unserem Verhaltenskodex verpflichten wir uns und unsere Gäste zu einem Vorgehen, das Antisemitismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, alle Formen von Diskriminierung vermeidet. Sodass sich viele unserer Gäste ja auch fragen, aber ihr habt doch schon ein solches Verhaltenskodex. Warum kommt da jetzt eine neue Vorgabe?
Und nehmen Ihre Gäste, wenn ich da mal zwischenfragen darf, nehmen Ihre Gäste diese neue Antidiskriminierungsklausel, gerade in Ihrem Bezug auf Antisemitismus eben als eine, ja, wie nehmen die da den Unterschied wahr zu den Regeln, die Sie sowieso schon vereinbaren, wenn Sie bei Ihnen zu Gast sind?
Die Verwunderung oder das Unverständnis gilt der Tatsache, dass jetzt eine Vorgabe eingeführt wird. Und das führt zu Unverständnis. Mhm. Da sind wir jetzt auch gefragt, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir Instrumente für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus brauchen, dass also dieser Vorstoß von Kultursenator Cialo, der als Anfangspunkt für einen Dialog gedacht ist, aber jedem und jeder, der oder die in der Kunst und Kultur unterwegs sind, wissen ja, dass Vorgaben keine Meinung ändern und dass Diskussion und Aufklärung notwendig ist, sodass jeder sensible Mensch sich schon fragt, mit welcher Haltung gehen wir denn in eine Auseinandersetzung, in eine Diskussion, wenn eine Vorgabe zu Beginn des Gesprächs ist.
Mhm. Um nochmal von einer anderen Richtung zu schauen, also es gibt diese Antidiskriminierungsklausel des Landes Berlin. Jetzt ist ja auf der anderen Seite die Stimmung unter internationalen Künstlern sowieso sehr aufgeheizt. Es gibt sogar den Aufruf, Veranstaltungen deutscher Kultureinrichtungen zu boykottieren, den Aufruf Strike Germany, unterstützt unter anderem von der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux und von der Theoretikerin Judith Butler. Die Begründung für diesen Strike Germany aufruft, Deutschland sei zu Israel freundlich und diskriminiere Palästinenser. Dieser Aufruf, verschärft er diesen Konflikt, den Sie auch mit potenziellen Gästen haben, noch weiter?
Also ich muss zunächst klarstellen, mit unseren Gästen haben wir keine Konflikte. es war eher eine Situation der Sorge und des Unverständnisses. Das möchte ich nochmal klarstellen. Dieser internationale Streikaufruf ist meiner Ansicht unreflektiert und auch destruktiv, weil er eben sich nicht einlässt auf eine Diskussion und auf das Aushalten von kontroversen Meinungen, sondern die Möglichkeit der Auseinandersetzung von vornherein abbricht. Und das ist bedauerlich, das nimmt dem Publikum die Möglichkeit, sich mit Ideen auseinanderzusetzen. Also wir müssen aufeinander zugehen und ins Gespräch kommen und nicht Gespräche abbrechen.
Und dieses ins Gespräch kommen, Sie haben ja eben schon angedeutet, dass das schwieriger wird unter diesen neuen Voraussetzungen, die eben jetzt von Berliner Seite ausgehen mit dieser Antidiskriminierungsklausel. Aber haben Sie trotzdem schon Ideen, wie Sie diesen Dialog dann in Gang setzen können oder weiter in Gang halten können, gerade auch zu diesem Thema Antisemitismus und Kunst?
Kulturinstitutionen in Berlin möchten einen Prozess einleiten, in dem wir uns mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Das ist ein Dialogprozess, der notwendig sein wird, wie wir uns auch mit anderen schmerzhaften Fragen auseinandergesetzt haben. Also es hat ja in den letzten Jahren auch eine starke Auseinandersetzung damit gegeben, wie können wir rassismuskritisch in den Institutionen arbeiten. Und wir müssen jetzt unser Bewusstsein für eine antisemitismuskritische Arbeit schärfen. Das ist auch notwendig und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die sich in vielen Bereichen der Bundesrepublik stellt. Und so möchten wir auch die Initiative von Kultursenator Cialo verstanden haben als den Beginn eines Dialogs, in dem wir aber Diskussion und Aufklärung und Kritikfähigkeit in den Zentrum stellen müssen.
Aber habe ich Sie richtig verstanden, so wie jetzt von staatlicher Seite vorgegangen wurde, also von der Seite des Berliner Senats mit dieser Antidiskriminierungsklausel, wurde dieser notwendige Dialog gerade im Austausch mit Künstlern aus dem globalen Süden eher erschwert, ja?
Nun hat Kultursenator Cialo immer wieder betont, dass es ihm um einen Dialogprozess geht. Und ich nehme ihn dabei beim Wort und schätze dieses Angebot auch sehr. Wir werden Situationen und Formate entwickeln, die diese Auseinandersetzung ermöglichen und mit Sicherheit auch alle davon lernen. Aber das ist jetzt der Anfang eines längeren Prozesses.
Die neue Berliner Antidiskriminierungsklausel und die Folgen für den Kulturaustausch beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Darüber habe ich mit Silvia Fehrmann gesprochen. Sie leitet das Berliner Künstlerprogramm des DAAD. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Fehrmann.
Vielen Dank.